Herzlich willkommen zu einem Podcast der Lehrschmiede Niedersachsen. Mein Name ist Janis Neurand. Zusammen mit meinen Kollegen Stefan Becker und Elmar van Heek leite ich die Lehrschmiede Niedersachsen in Verden. Ich führe als Gastgeber durch meine Gedanken. Hufbeschlag, eine persönliche Betrachtung. Folge 22. Heute bin ich bei Uli Gerusel in Dörentrup. Er ist Hufschmied und bekannt dafür, gerne Kaltblüter und Pferde mit Hufrehe zu bearbeiten. Er hat sich ein Renommee erarbeitet, Pferde, die keiner mehr zum Laufen bringt, zum Laufen zu bringen. Viele Pferde standen kurz davor, getötet zu werden. Ich bin in dieser Folge nicht nur Gastgeber, sondern fungiere diesmal auch als Moderator und Fragensteller. Hallo Uli, ich freue mich, dich interviewen zu dürfen. Dein Thema ist die Hufrehe. Die Hufrehe ist eine Huferkrankung. Hierbei muss der Huf nicht nur lokal betrachtet werden, sondern das Gesamtsystem Pferd ist betroffen. Ich habe ein paar Fragen an dich und bin gespannt, wie deine ganz persönliche Betrachtung zu diesem Thema ist. Was hältst du von genageltem Hufschutz bei Hufrehe?
Hallo, schönen guten Tag auch. Also erstmal danke, dass ich überhaupt gefragt werde bei solchen Sachen. Das finde ich ja letztendlich sehr spannend. Um die Frage zu beantworten, genagelter Hufschutz bei Hufrehe halte ich einfach nicht mehr für zeitgemäß. Das war früher natürlich üblich, aber weil die Materialien gefehlt haben, beziehungsweise auch also viele Erkenntnisse gefehlt haben. Heute haben wir die Möglichkeit, diverse Materialien und eben auch Maschinen zu nutzen, um das Nageln bei einer Rehe zu vermeiden. Natürlich müssen wir unterscheiden, ob es eine akute Rehe ist oder eine chronische Rehe ist, also in den nachfolgenden Monaten. Aber gerade im Anfangsstadium ist es also eigentlich ein völliges Verbrechen, dass man beim Pferd, das eine Rehe hat, einen Nagel reinhaut.
Du bist sehr präsent in den sozialen Medien. Dort werden Videos und Fotos gezeigt, die eine starke Bearbeitung der Hornkapsel zeigen. Diese Hufe bekommen dann oft einen Wandaufbau mit in Anführungsstrichen Kunsthorn. Was sagst du zur Hitzeentwicklung der Klebstoffe in der Aushärtphase?
Zu der Frage bzw. der Bemerkung, man ist präsent in den Medien, ist ja bei vielen Kollegen natürlich höchst umstritten, keine Frage. Ganz klar ist, dass ich der Meinung bin, dass wir als Hufschmiede, also A, unseren Beruf natürlich lieben und dass eine Aufklärung gerade bei den Kunden und auch bei unwissenden Menschen also extremst wichtig ist. Zum einen erkläre ich den Leuten über diese ganzen Videos, auch bei TikTok und sonst, wo man das alles hochlädt, erklärt man den Leuten eben, was man so tut, aber meine Wertigkeit mit jedem Video steigt ja in dem Kunden. Also viele Pferdebesitzer wissen ja gar nicht, was in so einer Hornkapsel stattfindet, wo die Probleme liegen, wie aufwendig das ist, irgendwelche Präparate zu erstellen oder Kommunikation mit dem Tierarzt irgendwie explizit erwähnt wird. Und deswegen lade ich ganz viele Videos hoch. Die sind nie kaschiert, die sind nie irgendwie trainiert oder ähnliches, die sind wirklich immer live aus meinem Leben. Und natürlich tauchen auch Videos auf, wo immer mal Fehler passieren oder Sachen nicht gut laufen. Wie gesagt, einfach nur daraus oder aus der Situation heraus, dass man wirklich das wahre Leben meiner Arbeit ja praktisch darlegt. Das also halte ich einfach für ganz wichtig. Und wenn wir jetzt zu der Frage kommen, werde ich ganz oft gefragt, was machen wir bei Hufrehe beziehungsweise bei den also Konstruktionen der reinen Hornkapsel. Ich arbeite mit einem Zwei-Komponenten-Klebstoff, der wird ungefähr so zwischen 90 und 110 Grad warm. Diese Temperatur hält aber nur über wenige Sekunden. Also es ist jetzt nicht so, dass man so einen Backofen dran packt und dann eine halbe Stunde so 100 Grad an den Huf dran bringt. Das würde dem Pferd natürlich irgendwelche Probleme bereiten. Wenn man vernünftig arbeitet, werden diese Materialien von unten nach oben in Schichten aufgebaut. Und in dem Moment, wo ich also mit der obersten Schicht fertig bin, ist die unterste schon wieder abgekühlt. Insofern ist die Hitzeentwicklung bei so einer Zwei-Komponenten-Geschichte also niemals ein Problem. Ich arbeite da wirklich exzessiv mit in den letzten Jahren. Und also auch, wenn man das gesehen hat auf ein paar Bildern, also auch wirklich viel und bringe da auch wirklich viel Kunsthorn dran. Und es ist noch nie zu einem Problem gekommen. Das Zweite, was immer wieder gefragt wird, wie lange hält das denn? Das ist also auch eine ganz wichtige Frage, wo man bestimmt drauf eingehen muss. Wenn man vernünftig arbeitet, diese reine Klebeverbindungen sind heute so ja technisch so ausgereift, dass sie also mindestens mal ein halbes, dreiviertel Jahr am Huf direkt dran kleben. Jetzt kommt gleich wieder das nächste Problem, dann sagt der Kunde, das ist ja super, dann brauchst du erst im halben Jahr wiederkommen. Das ist natürlich Blödsinn. Alles, was ich auftrage an die Hornkapsel, muss natürlich in einem ganz normalen Beschlagsintervall, also maximal 6, 7, 8 Wochen, ganz normal bearbeitet werden. Und dann wächst das eben sauber nach unten weg. Und dann haben wir eben der Hornkapsel bzw. dem Pferd die Möglichkeit gegeben, in dem Moment aus seiner Lahmheit rauszukommen und in dem Moment ad hoc wieder vernünftig sich bewegen zu können. Die Kapselrekonstruktion sind oder stehen, ja, fällt und steht damit letztendlich, dass man einen geraden Wandverlauf wiederherstellt und Bodenreaktionskräfte ganz auf einer geraden Linie in das Saumband eingeleitet werden. Wir wissen alle, dass das Wachstum aus dem Saumband kommt. Und wenn wir also hohle Wände haben oder weggehebelte Wände haben oder auch bei Rehepferden, also Hufbeinträger sich aufgelöst hat, alle über lange Jahre haben wir dann mit Wandverlust letztendlich rumgefuscht und haben diversen tollen Eisen draufgebaut mit Stech und haben also ganz viele tolle Sachen rekonstruiert. Aber es steht und fällt damit, dass wir Bodenreaktionskräfte, muss ich wiederholen, Saumband geradlinig in das Saumband einleiten. Nur dann funktioniert Wachstum. Um die Sache noch ein bisschen zu ergänzen, wenn wir schon über Hufrehe diskutieren oder uns darüber äußern sollen. Bei der Hufrehe tauchen in den letzten Wochen, Monaten mit ganz vielen Kollegen Diskussionen auf, ob man bei einem Polster oder bei einem Rehepferd grundsätzlich ein Polster einfügt, ja oder nein. Wir haben mit Sicherheit alle irgendwo gelernt, dass man, wenn wir ein Rehepferd beschlagen, dass das Hufbein abgesenkt oder rotiert ist und dass man gerade im hinteren Bereich, also deutlich hinter der Strahlspitze, einen Polster einfügt, um einfach das Rotieren oder das Absägen des Hufbeins abzufangen. Mit der Meinung bin ich natürlich konform, ist völlig unstrittig. Was mir bei der ganzen Überlegung aber einfach so ein bisschen im Moment quer im Hals liegt, ist die Tatsache, dass wir wissen alle, dass wenn das Hufbein rotiert oder abgesenkt ist, dass der Sohlenkörper eben massiv gequetscht ist, dass die Knochenlederhaut unterm Hufbein massiv gequetscht ist, dass wir eine Osteolyse oder eine osteolytische Entwicklung an der Hufbeinspitze erfahren. Und dann in meinem Kopf ist einfach nicht logisch, dass wir dann die Sohle mit einem kompletten Polster wieder zukleistern. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten und letzten Jahren immer wieder Pferde, also explizit extra ohne Polster beschlagen, ob jetzt egal, ob in einem Glueschuh geklebt oder vielleicht doch ein Eisen drauf gemacht, auch langfristig oder ähnliche Sachen. Aber ich arbeite also wirklich bewusst ohne Polster und muss eigentlich sagen, dass die Pferde, die kein Polster drin hatten, dass es zwar vielleicht einen Tacken länger gedauert hat, also sagen wir mal so eine Woche, 14 Tage, bis die ans Laufen kommen vernünftig, aber dann sind sie langfristig deutlich besser. Und das Wachstum im Sohlenkörper ist ohne das Polster deutlich besser. Insofern bin ich immer der Meinung, ich will jetzt nicht sagen, man muss das kategorisch weglassen, da, so weit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich denke schon, dass man die Polsterung nochmal vielleicht überdenken sollte und kann also nur daran appellieren, dass man also diese Rehebeschläge vielleicht etwas individueller gestaltet auf den einzelnen Fall. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich einen Isländer beschlage, der in einem Offenstall ist, wo wirklich nur weicher Boden ist, mit Hackschnitzel, Späne, Wiese, wie auch immer, oder ob ich ein etwas schwereres Pferd beschlage, was vielleicht auf Rasengitterstein lebt. Das muss man natürlich variieren und also ganz explizit dem einzelnen Fall anpassen und vielleicht auch sogar einen Beschlag draufbauen, einen Tag oder zwei gucken, wie das funktioniert und dann das Polster hinterher einfügen oder auch hinterher vielleicht wieder raustun. Ich kann nur appellieren, dass man sich da vielleicht nochmal erneut Gedanken drüber macht. Und das Nächste, was für mich ganz wichtig ist in den ganzen Rehegeschichten, diskutiere ich auch mit vielen Kollegen immer wieder drüber. Ich bin ein totaler Feind davon, dass man Rehepferde übernimmt als Schmied, Hufbearbeiter, wie auch immer. Dass man bestimmt auch fachlich total ambitioniert solche Pferde bearbeitet und auch alles richtig gemacht hat, aber dann vielleicht nicht erreichbar ist. Die ganzen Rehepferde, die ich bei mir in der Kundschaft aufnehme, sind A, immer mit dem Tierarzt zusammen, B, immer mit einem Kollegen vor Ort zusammen. Also ich bearbeite inzwischen nie ein Rehepferd, wo ich nicht immer einen Kollegen, der also örtlich deutlich näher dran ist, dass ich den nicht im Hintergrund habe. Das ist immer eine Zusammenarbeit, anders fangen wir gar nicht an. Und was man einfach gar nicht außer Acht lassen darf, ist, dass der psychische und der seelische Druck, der auf einem selber lastet, wenn man solche Pferde übernimmt und sich damit irgendwie identifiziert, dass der immens hoch ist. Und wenn ich Schmied bin und ich beschlage ein Rehepferd und mir ist egal, was die nächsten 2, 3, 4, 5 Tage passiert und ich rufe den Kunden eben nicht an und frage nochmal nach, wie läuft er denn oder muss ich nochmal kommen, müssen wir was ändern, wenn ich da also auf diese ganzen Sachen keine Lust habe, weil mir das eigentlich zu viel oder zu anstrengend ist, dann bin ich ganz klar der Meinung, dass man den Kunden direkt sagen muss, ich kann das Pferd nicht machen, lass uns mit dem Kollegen sprechen. Die psychische Belastung, die auf mir lastet, die ist einfach ganz deutlich da, das ist gar keine Frage, einfach weil ich mich damit identifiziere. Aber was man eben noch viel weniger außer Acht lassen darf, ist, dass der Pferdebesitzer, also der eigentliche Mensch, der direkt vor dem Pferd steht, dass der einen Wahnsinnsstress erfährt Und nicht nur an dem Tag, wo wir dann endlich da sind, sondern das ist ja immer eine Vorgeschichte. Das geht ja, wenn es dumm läuft, schon 2, 3, 4, 5 Monate vorher mit Tierarzt, möglicherweise mit anderen Kollegen, die schon vor Ort da waren. Also die Leute haben hier einen Wahnsinnsleidensweg hinter sich. Das ist ja ein psychischer Druck, der auf der Person lastet, aber eben auch auf der Familie dahinter. Das ist ein finanzieller Druck. Die Mädels, die können nicht schlafen. Die Väter und die Männer regen sich auf, weil es Geld kostet. Und die Stallbetreiber oder die Stallkollegen üben einen psychischen Druck auf. Das sind alles Sachen, die man bei so einer Rehebearbeitung niemals außer Acht lassen darf. Das eigentliche Pferd und das eigentliche, was wir draufbauen, das halte ich inzwischen für prozentual gesehen vielleicht bei 15-20%. Das ganze Management da drumherum und diese ganze ja, psychologische Betreuung halte ich für deutlich wichtiger und, ja, gar nicht böse gemeint, aber ich glaube einfach, dass ich da Kollegen da deutlich zu wenig Gedanken drüber machen, so rum.
Du arbeitest oft an hufkranken Pferden. Durch welche Pferde hast du am meisten gelernt? Durch die Pferde, die du wieder schmerzfrei und lauffreudig bekommen hast?
Finde ich auch wieder eine ganz spannende Frage und ja, ist immer schwierig, wenn man darüber nachdenken soll und letztendlich macht man sich mit solchen Aussagen vielleicht auch angreifbar. Fakt ist einfach, dass also wir lernen an dem, was nicht funktioniert. Wenn ich ein Rehefett beschlage oder eben auch andere problematische Pferde in den Finger kriege, natürlich kann ich das immer posten und kann da Fett drauf schmieren und kann da vorher gefegt haben und kann da noch irgendwie mit irgendwelchen Bearbeitungs-Apps irgendwelche Glitzer in das Bild reinfügen und. Aber das hat ja alles nichts mit Realismus zu tun. Ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen, wenn ich bei Facebook reingucke und den Kollegen die Facebook-Seite durchgucke und da nur gelackte, nur total schöne Beschläge drauf sind. Natürlich gibt es solche Beschläge, ist aber total unrealistisch, weil arbeiten tut im wirklichen Leben keiner so. Und wenn wir Pferde beschlagen, bekleben, was auch immer wir tun, haben wir natürlich Misserfolge. Und wenn ich jetzt zu einem schweren Rehefall komme, habe ich ja gerade in der Einladung gesagt, mit allen Problematiken, die uns so bekannt sind, dann, wenn ich das Pferd beschlage und ich rufe 2 Tage später an und der Kunde sagt, boah, super, der läuft total gut und in den nächsten Wochen, Monaten ist das mit dem einen Beschlag und mit den nächsten Terminen, wo ich so ein bisschen was dirigieren muss, ist das erledigt. An dem Pferd habe ich überhaupt nichts gelernt. Da bin ich vielleicht nur in dem, was ich so oder so schon weiß, ja bestätigt worden. Das hat über null Lernerfolg. Wenn ich das nächste Pferd in den Finger kriege und ich baue da das Gleiche drauf, weil das ja bei dem Vorgänger gut funktioniert hat und es bei dem Pferd aber dann explizit nicht funktioniert, also sich total ins Gegenteil wendet, dann lerne ich, dann müssen sich meine grauen Gehirnzellen anstrengen, dann muss ich andere Sachen überlegen, dann muss ich mir überlegen, warum, wieso, dann muss ich den Kunden wieder neu befragen, dann muss ich vielleicht neue Röntgenbilder machen lassen. Da, also in der Problematik, wenn was nicht funktioniert, da fangen meine grauen Gehirnzellen an zu arbeiten. Also immer dann, wenn was schief läuft, wenn ich also an meine Grenze gekommen bin und über meinen Horizont hinaus weiterarbeiten muss, mich entwickeln muss, vielleicht wieder einen Kollegen anrufen muss, vielleicht einen dritten Kollegen dazu holen muss, dann fangen wir an zu lernen. Und so böse und so schlimm wie das ist, am meisten lernen wir an den toten Pferden. Also jedes Rehepferd, was wir verloren haben, und das also völlig unstrittig, das passiert auch mir, und das also prozentual ist das eben auch nicht wenig, an den Pferden lernt man. Immer dann, wenn es überhaupt nicht funktioniert hat. Und wenn der Kunde dann nach dem Einschläfern oder auch kurz davor vor dir steht und du dem Kunden nach so einem langen Werdegang, wo dem ja auch letztendlich viel Geld abgenommen hast und wo die auch in der Familie wieder diskutiert haben und wo ich ja auch dem Tierarzt gegenüber schon mal gesagt habe, nee, das schaffen wir schon, wir probieren nochmal das. Letztendlich suggerieren wir ja immer, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und am Tage X muss ich mir selber ja eingestehen, oh Mist, du hast dich zu weit aus dem Fenster gelehnt, letztendlich hast du dem Tierarzt Scheiß erzählt, letztendlich hast du den Kunden also ganz stumpf irgendwie auch angelogen, hast ja große Sachen versprochen, die einfach nicht funktionieren. Und genau in dem Moment, also läuft in mir ein Film ab und wenn wir dann wirklich so ein Pferd einschläfern oder ich erfahre übers Telefon, dass das Pferd eingeschläfert wurde, dann habe ich auch wirklich, also tatsächlich schlaflose Nächte und also gelingt mir dann oft nicht, wieder auf die Stahlgasse zu fahren und genau dem Kunden auch wieder in die Augen zu gucken. Man hat dann, also ich auf jeden Fall, immer ein richtig schlechtes Gewissen, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Und da setzt der Lernprozess ein, weil auch wenn das Pferd dann tot ist und ich dann wieder zum nächsten fahre, dann auf der Autofahrt, dann rattert das Hirn und dann steht man morgens nochmal eine Stunde auf und guckt nochmal einen Computer und überlegt sich nochmal. Und da in dem Moment fange ich an zu lernen. Irgendwelche Beschläge, die schön sind und wo das Pferd total schön wegläuft und das bei Facebook ganz wichtig hochgeladen ist, das ist nur hier Bauchpinselei. Das hat überhaupt nichts mit Lernerfolg und mit Realismus zu tun. Also wirklich gar nicht. Da müssen sich wahrscheinlich einige einfach ein Stück weit zurücknehmen musste auch ich bitterböse lernen. Ich habe auch schon mal ganz anders gearbeitet und Sachen auch schon mal ganz anders betrachtet. Aber lernen tun wir erst dann, wenn wir demütig einen Schritt rückwärts gehen.
Vielen Dank, Uli, für deine ganz persönliche Betrachtung zu diesem Thema. Danke, vielleicht sehen wir uns bald wieder.
Gerne doch. Ich freue mich immer, wenn wir Wissen weitergeben können.
Dieser Podcast geht in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alle verfügbaren Folgen findet ihr auf unserer Internetseite unter www.lehrschmiede-niedersachsen.de und auf vielen Podcast-Plattformen.